Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
So, auch hier der Gag. Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren bei Nummer 65 stehen geblieben.
Näher 67, du musst ja anders lang rechnen.
Richtig, guck schon gleich falsch. Aber das ist richtig, wir waren bei Episode 21 stehen geblieben.
Genau, bei Platz 67, Episode 21. Jetzt haben wir Episode 22, Platz 66. Also endlich geht es weiter. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Kuhlmann. Das sind die 100 besten Filme aller Zeiten. Und ich begrüße auch den Mann da.
Tag. Guten Tag, Fabian Mayer, auch bei 100 B-Farts gerne wieder zurück.
Schönen Sommer gehabt?
Ja, schönen Sommer gehabt. Wir haben das ja schon kurz angerissen für den geneigten Hörer im Logenplatz, der hoffentlich beide Ausgaben hört, die 100 besten Filme aller Zeiten und den Kinopodcast, Filmpodcast Logenplatz. Mein Sommer war schön. Ich war in Italien und in Österreich und auch zu Hause. Ich habe teilweise auch, meine Frau war dann noch in Österreich mit meiner Tochter und dann hatte ich auch mal Zeit für mich alleine. Das war auch sehr schön. So 2 Wochen.
Oh, das ist gut.
Kennst du das?
Manchmal ist es wirklich ganz gut. Ganz ernst, meine Frau und ich, wir haben das auch jetzt so im Laufe der Jahre so nach der einen oder anderen Krise dann auch immer so gesagt, es tut auch immer ganz gut, so ein bisschen Abstand. Das
unbedingt.
Hilft. Das ist echt ganz schön. Dann fährt sie irgendwo hin und, oder macht man ein schönes Wochenende mit ihren Mädels und so. Also ich sag mit den Mädels.
Mhm. Aber dann hattest du die Kinder immer noch.
Und dann hatte ich auch die Kinder und so, das ist ja okay. Aber sie macht ja auch mal eine Woche mit den Kindern auch mal Urlaub.
Ich meine, so richtig mal ganz alleine, nur mit sich, das ist echt schön.
Ja, eine gewisse Zeit. Und dann brauche ich wieder ein bisschen Lärm.
Bei mir auch so.
Um mich herum. Aber ja, herzlich willkommen und wir begrüßen an dieser Stelle auch die Menschen, oder ich sag's anders, wir begrüßen auch die Menschen, die gerne die 100 besten Filme zum Einschlafen hören. tatsächlich habe ich ein paar Mails bekommen, beziehungsweise auch so Feedback bekommen und nicht nur von einer Person, sondern von mehreren, die mich boshaft angeschrieben haben, wann geht's denn endlich weiter? Ich kann nicht einschlafen.
Sehr gut. Ich habe dazu auch noch eine gute Geschichte oder vielmehr Background-Information, die du nicht hast.
Ja, bitte.
Der Logenplatz, wenn wir dann in die Sommerpause gehen, kackt er ab, weil er nicht aktuell ist, ist klar.
Genau, ne?
Also keine aktuellen Filme. Deswegen hört man sich alte Folgen wahrscheinlich auch nicht an. Bei 100 besten Filmen aller Zeiten, wir haben ja alle Podcasts in die Sommerpause geschickt. Das war der einzige, der sich weiterhin sehr gut entwickelt hat. Das heißt, hier hört man auch alte Folgen.
Genau, aber das ist ja auch die Idee dahinter. Klar, wir machen immer diesen Gag, dass wir halt nicht verraten, um welchen Film es sich handelt in der Platzierung. Aber tatsächlich geht es ja darum, so eine Art Datenbank zu erschaffen, dass die Leute denken, ey, was haben die nochmal darüber erzählt? Oder da war doch irgendwie diese eine Fun Fact darüber und darüber und darüber. Und deswegen kann ich das gut verstehen. Und es soll ja auch so sein, dass man das immer wieder gerne vorkramt vielleicht. Oder mal, vielleicht man ist ja erst bei Folge 15 eingestiegen und dann sagt dann so, was ist denn eigentlich in Folge 2 oder 3 passiert? Oder so, dass man da reinhört.
Und ist noch ja eine mal, andere Idee dahinter. Das ist eine Bibliothek in dem Sinne und das andere ist, was aktuell ist.
Aber nochmal, ich habe jetzt gerade so witzig erzählt, aber tatsächlich habe ich von einigen Menschen gehört, auch einer Person zum Beispiel, die demnächst hier als Gast dabei sein wird, der hat gesagt, tatsächlich so am Sonntagabend, ne, wir kommen ja immer sonntags raus, ne, so um runterzukommen, beziehungsweise nochmal so ein bisschen eine Ruhephase zu haben, bevor schlafen geht, beziehungsweise dann auch im Bett liegen, so. Hört er tatsächlich dann die 100 besten Filme aller Zeiten und es beruhigt total, dann schläft er gerne zu ein und hört er den Rest morgens dann auf dem Weg zur Arbeit.
Finde ich gut.
Super. Also uns ist es ja, also wir freuen uns über jedwede Form, wie wir gustiert werden.
Es gibt auch von irgendwelchen anderen Kollegen einen Podcast Wikipedia zum Einschlafen, wo man dann irgendwie noch Wissen vermittelt bekommt und der läuft wohl auch sehr gut.
Aber uns wird ja auch Wissen vermittelt.
Ja, natürlich.
Knallhart recherchiert und unsere Liste zusammengestellt aus den Top 100, Top 500 Listen, unter anderem von IMDb, Rotten Tomatoes, Empire Online und so weiter. Und wir haben es ja schon gesagt. Ja.
Immer wieder Platzierungspaten, die hier vorbeikommen, die für einzelne Filme stehen, für die sie wirklich stehen, weil sie die hart lieben. Und da hatten wir schon viele interessante Gäste und werden auch noch viele hier begrüßen.
Genau, vor der Sommerpause hatten wir auf Platz 67 das Leben der anderen mit Filmpate DJ Gas von den Bewegtbild-Banausen. An dieser Stelle gerne nochmal ein Shoutout, Jungs. Ihr seid wirklich toll, aber ihr seid einfach, also ihr seid wirklich crazy. Die machen ja immer so 3-4 Stunden.
Ey, das ist von einem anderen Stern.
Das ist wirklich von einem anderen Stern. Das ist wahnsinnig interessant, wie die Bewegtbild Bildbanausen über Filme reden und so. Die haben ja auch ein ganz anderes Konzept. Und es fanden wir toll, dass DJ Guest dabei war. Und er soll nicht der letzte Banause gewesen sein, der bei uns hier zu Gast
war. Er hat uns auch erzählt, dass sie ein anderes Format fahren. Die haben zum Beispiel auch Leute, die das abonnieren und dafür zahlen und dann andere Folgen hören können. Ja, also Podcast hat viele Gesichter.
So, alle anderen 20 vorherigen Episoden natürlich gerne jederzeit zum Wiederanhören oder endlich mal reinhören auf sämtlichen Plattformen und da eben auch gerne Feedback hinterlassen, das Ganze teilen, liken, abonnieren und so weiter und so fort. So, jada, lass uns endlich losgehen.
Also ich sage noch nicht den Titel, ich sage nur so viel, dieser Film gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen, also ist in meiner Top 10, würde ich sagen. Und ein anderer Film von ihm, Gone Girl, ist auch in meiner Top 10.
Das ist aber schon viele verraten. Ne? Aber wir wissen es ja eh gleich. Aber wie gesagt, ne, also endlich loslegen, Pause war lang genug, wir sind bei Platz 66 angelangt und auf der 66 wirklich.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nicht einer der Kultfilme der 90er, der späten 90er Jahre. Ein kompromissloses Psychosozialkritik-Drama mit genialen Darstellern und einem wirklich genialen Drehbuch seinerzeit. Ja, vielleicht zu viele Lichtjahre voraus. Kommen wir gleich dazu. Und er hat natürlich einen der coolsten Twists der Filmgeschichte, muss man einfach auch sagen. Ich habe zwar nach The Sixth Sense damals gesagt, ich lasse mich nicht mehr verarschen, ich passe genau auf. Aber trotzdem, der Film hat es dann auch nochmal geschafft. Auf Platz 66 befindet sich David Finchers Fight Club aus dem Jahre 1999, basierend auf dem gleichnamigen Kult-Bestseller von Chuck Palahniuk, über einen namenlosen Protagonisten, der versucht, ja, seinen Platz in der Gesellschaft und einen Weg zum glücklicheren Leben zu finden, der unter Schlaflosigkeit leidet und eines Tages dem faszinierenden, mysteriösen Tyler Durden begegnet. Gemeinsam starten sie eine Untergrundbewegung, den titelgebenden Fight Club. In den Hauptrollen Helena Bonham Carter, Edward Norton, Brad Pitt. Ladies and Gentlemen, this is Fight Club.
Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst.
Wieso?
Was weißt du schon über dich, wenn du noch nie gekämpft hast?
Moment, ich fange nochmal an. Wie die meisten von euch war ich festgefahren. Sie wollen also, dass ich meine jetzige Arbeit zurückstelle.
Ja.
Bis sie wieder wichtig genug ist.
Das hier hat absoluten Vorrang.
Ich konnte nicht schlafen.
Nein, an Schlaflosigkeit stirbt man nicht.
Beim Durchblättern von Katalogen stellte ich mir Fragen, wie welche Esszimmermöbel passen am besten zu meiner Persönlichkeit. Das ist dein Leben. Oder was davon übrig geblieben ist.
Willkommen!
Ich betete für ein anderes Leben.
Seife. Ich stelle Seife her und verkaufe sie.
So habe ich Tyler Durden kennengelernt.
Na komm, sag zu, bevor mich der Mut verlässt. Du hast mir voll aufs Ohr gehauen.
Insgeheim hatten wir alle den gleichen Gedanken.
Darf ich als Nächster?
Und wir gaben ihm einen Namen.
Gentlemen, willkommen im Fight Club. Die erste Regel lautet...
Wow, ich übe.
Ihr werdet nicht über den Fight Club reden.
Ist das Ihr Blut?
Zum Teil schon, ja. Wer im Fight Club war, fing schon bald an, die Dinge anders zu sehen.
Du wirst schon dafür sorgen, dass ich kein Auge zumache heute Nacht.
Und sie hat alles kaputt gemacht.
Sag nicht, du stehst auf sie.
Oh Gott, nein, ganz und gar nicht.
Durch das Fernsehen sind wir in dem Glauben groß geworden, dass wir alle eines Tages Millionäre, Rockmusiker oder Filmstars werden. Aber das stimmt nicht.
Tyler hatte einen Plan. Wie auch immer der aussah, wir haben ihm blind vertraut.
Der Fight Club muss härter werden. Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Ihr fangt mit dem völlig Fremden eine Schlägerei an.
Was fällt Ihnen eigentlich ein?
Und werdet sie verlieren.
Das tat weh.
Du wolltest doch dein Leben ändern. Du hast es getan.
Ich steig aus.
Zu spät, also halt die Schnauze.
Was für ein krankes Spiel spielt ihr hier?
Oh mein Gott.
Ja, Hosenscheißer.
Das ist doch Wahnsinn!
Am Ende wirst du mir dankbar sein.
Wow! Wow!
Gegen wen würdest du gerne mal kämpfen?
Shatner. Am liebsten gegen William Shatner.
Interessant finde ich auch mal wieder die Entwicklung von Trailern. Also der ist zum Beispiel so geschnitten, dass er über die Sprache den Film erklärt. Andere sind dann wieder so geschnitten, dass nur die Bilder irgendwie da sind. Und diese aus den 70ern hatten immer noch einen Sprecher. Ja. Ganz, ganz cool irgendwie.
Ist jetzt nicht unbedingt ein guter Trailer eigentlich.
Ne? Ja, aber man versteht, worum es geht.
Ich glaube, man mag den Trailer ein bisschen mehr, wenn man den Film auch gut findet oder mag. Was ein sehr wichtiges Thema jetzt gleich ist in den nächsten Minuten. Weißt du noch, wann du ihn gesehen hast, wo du ihn gesehen hast?
Weißt du noch? Ich glaube, ich habe ihn damals, als er rauskam, im Kino gesehen. Mhm.
Ja. Das wollte ich schon genauer wissen.
Ich habe da leider kein Bild mehr zu, welches Kino es war.
Ich weiß noch genau, welches Kino es war. Es war
du weißt sowas immer.
Am Potsdamer Platz im Cinemax. Mhm. Und Maria Schrader saß neben mir.
Ah.
Aber
ja, die auch mal im Studio, die ist sehr nett.
Aber nur zufälligerweise. Es war eine ganz normale Kinovorführung. Und ich sitze da und da kommt Maria rein. Und ich denke so, oh, sorry, die Maria. Und dann habe ich auch nur zugenickt, hallo gesagt, ihr viel Spaß gewünscht und so. Sie wünschte mir auch viel Spaß und danach... Der Film zu Ende ist, gucken wir uns beide nur an.
Was war das
denn? What the f... Das ist ja nur wirklich, also man muss dazu sagen, als der Film rauskam, und jetzt wird es spezifisch, jetzt gehen wir in die Details.
Ja.
Als Fight Club rauskam 1999, wurde er von den meisten Kritikern verrissen.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Und er kam auch beim Publikum gar nicht gut
an. Das verstehe ich immer nicht.
Wirklich überhaupt nicht. Vielleicht war es der falsche Moment. Da 99, vielleicht waren die Leute irgendwie, sie hatten keine Lust auf diesen ironischen Zeigefinger, also der auch wirklich also sehr hart war, dieser Zeigefinger.
Der Zeigerhammer war das eher.
Genau, wirklich der Zeigerhammer, wirklich da den Spiegel vorgehalten bekommt, dass wir alle nur Konsumenten sind und eigentlich diese Welt, die wir um uns herum, diese Zivilisation, also an vielen Ecken und Enden halt
völlig sinnlos
ist und scheiße ist.
Tagetrocknen,
sagen wir es mal so.
Genau,
ne? Tatsächlich erst als die DVD dann später rauskam, also in den Heimkinos, hat er dann so wirklich langsam im Laufe der Jahre so diesen Kultstatus erreicht. Das hat eine Weile gedauert. Und heute gilt dieser Film, also sonst wäre er jetzt hier nicht dabei, als einer der besten und vor allem wichtigsten Filme der 90er Jahre. Einfach, also weil dieses sozialkritische wirklich, also was Chuck Palahniuk schon in seinem Buch halt gezeigt hat und was der Film dann halt auch gezeigt hat, ne, wie diese Gesellschaft drauf ist und was man eigentlich machen müsste, um ein glücklicheres Leben zu führen oder den Versuch jeweils zu starten.
Kurze Frage, der 7 kam vorher raus von Fincher, ne?
Ja, 7 war
aber
vorher.
Auch in den 90ern.
Auch noch in den 90ern.
Das wollte ich nur wissen.
Ja, ja. Also die Idee zur Geschichte kam Chuck Palahniuk, also dem Autoren der Vorlage, nach einer echten Schlägerei. Mhm. Und zwar auf einem Campingplatz. Da hat er sich beschwert über die Lautstärke von den anderen Campern. Und die haben ihn daraufhin verprügelt.
Okay.
Und am Montag danach, auf seiner Arbeit, ist keinem aufgefallen, dass er irgendwie anders aussah. Obwohl sein
blaues Auge hatte.
Obwohl seine Visage wohl angeblich ziemlich verbogen war. Und da hat er sich gedacht, Mensch, die Menschheit ist doch eigentlich, und da hat er angefangen, diese Geschichte zu schreiben. Im Buch selber ist der Fight Club, glaube ich, erst, keine Ahnung, Kapitel 97 oder was. Und,
also der Fight Club nach einer wahren Begebenheit.
Genau, sozusagen. Edward Norton spielt ja die Hauptrolle, der spielt den Protagonisten, ja, der ist ja namenlos. Und David Fincher, der Regisseur, die haben Parallelen gesehen zu, Achtung, die Reifeprüfung. Mit Dustin Hoffman damals, ja. Ne, dieser wirklich, wirklich tolle, tolle Film. Auch über einen jungen Menschen, der halt versucht, irgendwie sein Leben zu finden. Und sogar der Drehbuchautor Buck Henry, der damals die Reifeprüfung da geschrieben hat, der sollte tatsächlich Palahniuks Buch adaptieren für die Leinwand. Aber Chuck, der wollte das nicht, der hat das nicht so gesehen. Er meinte, ja klar, es geht um einen jungen Mann, der irgendwie seinen Platz in der Welt finden will, aber da enden dann auch schon die Parallelen und das wollte er halt nicht. Letztendlich durfte es Jim Ooles machen. Und das war ein ganz junger Drehbuchautor, der hatte gerade erst seinen Abschluss gemacht. Und er hat noch gar keinen Kinofilm geschrieben. Er hat ein bisschen fürs Fernsehen gearbeitet, aber das war tatsächlich sein erstes richtiges Drehbuch. Und hat ein ganz schönes Brett rausgehauen. Ich möchte noch Folgendes sagen. Der Film ist von 1999 und wir haben ja immer wieder bei die 100 besten Filme dieses Thema von den Spoilern. Tatsächlich kenne ich aber eine Menge Leute, die bis zum heutigen Tag Fight Club nicht gesehen haben.
Das kann ich mir nicht vorstellen, aber wird
wohl so sein. Ich weiß, dass du dich nicht vorstellen kannst, aber deshalb würde ich sagen, versuchen wir das so über diesen Twist zu reden, als wenn jeder es weiß.
Auf gar keinen Fall zu spoilern.
Genau, okay. Als wenn jeder es weiß. Mhm. Aber wir gut, sagen ihn trotzdem nicht, ja? Das würde ich mir in diesem. Ich wünsche mir, dass wir diesen.
Ja, The Sixth Sense hast du natürlich schon einen Hinweis gegeben, ne?
Ja, gut, aber The Sixth Sense, okay. Den Hinweis. Ja, ich habe halt gesagt, dass ich mich nicht mehr verarschen lassen
und
wollte.
Du hast dich dann aber verarschen lassen.
Sehr. Also, die Rolle von Tyler Durden sollte eigentlich Russell Crowe spielen.
Ja, der, kann ich mir auch vorstellen. Hätte jetzt auch gepasst, ist ja so ein Hau-drauf-Typ. Ne?
Glaube ich, ganz, ganz geil gepasst. Ja. Das kam leider nicht zustande. Also es hat irgendwie, die Verhandlungen haben da irgendwie nicht, gefunzt. Das kam nicht. Stattdessen kam halt Brad Pitt und der fand es halt auch geil. Ja?
Und der ist ja, glaube ich, in dem Film am Höhepunkt seiner Körperlichkeit, oder?
Ja, krass,
Buddy, ey, das ist
krass, ekelhaft, wie er da aussieht. Boah. Aber auch Brad Pitt, der hat da knallharte Verhandlungen geführt. Er wusste, dass er halt da als Star-Vehikel dem Film halt wirklich eine ganze Menge, gut, genutzt hat es nicht letztendlich, aber er meinte halt, ihr wollt mich und wir machen das. Und der hat eine Gage verhandelt, 17,5 Millionen Dollar hat er dafür bekommen.
Und das ist bereinigt heute wahrscheinlich das Dreifache oder so. Ne? Ja.
Der Vergleich ist folgender, er hat 7-mal so viel Geld bekommen wie die Kollegen. Für die anderen Schauspieler. 7-mal so viel.
Und Edward Norton war zu der Zeit ja auch ein Star.
Der war auch schon gut dabei, aber trotzdem, ich glaube, Edward Norton hat nur 2,5 Millionen bekommen oder irgendwie sowas, hat gesagt, ja, mach ich will dabei sein und so, aber 2,5 Millionen ist halt auch eine Menge Taster, ne? Also Fincher hat im Umkehrschluss Edward Norton vorher in dem Film gesehen, The People vs. Larry Flint. Auch mit Woody Harrelson und so, auch toller Film. Und er meinte halt, er will ihn halt als Hauptdarsteller haben und dann ging das relativ einfach.
Gute Wahl. Also er füllt das total gut aus und ich glaube, das ist sogar die beste Rolle, die Edward Norton gespielt hat mit American History X.
Mhm. Ja, ganz weit vorne. Die wichtige Rolle der Marla Singer, das ist, also da gibt es ja auch so ein Liebesinterest, Love Interest in dem Film, Marla Singer. Das sollte erstmal Winona Ryder spielen. Hatte man gedacht. Das hat gar nicht geklappt. Nee. Fincher wollte tatsächlich eine Dame namens Janine Garofalo, die jetzt bei uns gar kein Star war, in Amerika schon. Die hat sich aber leider zu unwohl mit dem Skript gefühlt, weil da gibt es bestimmte Sachen in dem Skript, da geht es halt zur Sache und die macht so einige Sprüche, kommen wir gleich dazu. Die hat Nein gesagt. Dann Sitcom-Star Julia Louis-Dreyfus, die war zu dem Zeitpunkt noch bei Seinfeld verpflichtet und die hat sich dann auch mit Fincher getroffen, um über den Film zu sprechen und du hast ja vorhin schon angesprochen, 7, ne? Den hatte er vorher schon gemacht, ne? Und auch The Game mit Michael Douglas.
Auch vorher, okay, auch ein super Film.
Und der war auch schon davor und damit hat er so Achtungserfolge halt gefeiert, mit 7 natürlich sehr viel mehr, aber er war halt schon, die Leute kannten ihn schon, ne? Er hatte halt diesen Alien 3 gemacht und so, aber war halt schon bekannt. Aber Julia Louis-Dreyfus, die hatte keine Ahnung, wer David Fincher ist. die hat es abgelehnt und meinte, wer soll das sein?
Ich meine nicht mit jedem einen Film.
Und der Kultregisseur, der nun inzwischen ist, der hat, und ich zitiere ihn, hat sich gefühlt wie ein fucking Loser nach dem Treffen. Er meinte, es war wohl ganz schrecklich. Fand diese Frau toll, diese Schauspielerin finde ich auch immer noch toll, aber die hat halt David Fincher, Helena Bonham Carter hat die Rolle schließlich also bekommen, diese begehrte Rolle, weil Fincher die so toll fand in dem Kostümdrama The Wings of the Dove. Und der Rest
aber sie ist, hat auch dieses Geschichte. Schräge, also sie passt da, finde ich, hervorragend. Gerade von allen Frauen, die du gerade genannt hast, finde ich sie jetzt auch wirklich die beste Besetzung.
Ja, das ist wieder dieses Ding, ne? Wir sehen das Endprodukt und sie ist halt super und hat halt super gepasst. Und manchmal fragt man sich, oh, wie wäre der Film so und so geworden? Aber ich glaube halt auch, das war einfach ein Glücksfall. Mhm. Sie passt da wirklich rein wie, ha! Die Faust aufs Auge.
Oh, das ist aber eine schöne Metapher.
Wir kommen gleich nochmal zu Helena Bonham Carters Rolle, also zu Marla Singer. Vorher nochmal zu den Herren. Zur Vorbereitung haben Norton und Brad Pitt Boxtraining gemacht, na klar. Also haben auch diverse Martial Arts Kurse besucht und haben sogar so einen Seifenherstellungskurs gemacht.
Wirklich?
Bei so einer Kette, irgendwie Auntie Godmother heißen die. Und
Seifenvertreter
für die den Film nicht kennen, es gibt, also wir haben es auch im Trailer gehört, es geht darum, dass Tyler Durden halt Seife herstellt aus menschlichem Fett. Ja, so eine Art Film. Brad Pitts Zähne im Film, ne, die sind ja so angeschlagen, ne, so ein bisschen was weggebrochen, so teilweise rausgebrochen. Und ich habe immer jahrelang gedacht, ja, haben sie schon ganz geil gemacht, ne? Irgendwie so, ne? Es gibt so Maske und Prothesen und so. Ist kein Spezialeffekt. Jetzt halten wir uns mal alle fest.
Wie, was, wo?
Der hat sich wirklich kleine Stücke wegbrechen lassen.
Nein.
Weil er wusste, er verdient ja genug Kohle und kann sich das hinterher wieder schön machen lassen. Oh, ist das krass?
Voller Einsatz, ist oder?
Krass.
Na gut, bei 17 Millionen, aber der Zahn ist ja für immer zerstört.
Ist egal. Also. Du, der hat so viel Geld, der hat gesagt, ist doch egal, ich mach mir da neue Dinger rein und so, das sieht nie wieder irgendjemand.
Krass.
Also.
Das ist mal ein Fun Fact.
Also, ich weiß nicht, ob das 17,5 Millionen Dollar wert ist, diese Einstellung, aber das ist schon, also. Ne, so.
Wow.
Weiterer Fun Fact. Es gibt in fast jeder Szene gibt's mindestens einen Starbucks-Kaffeebecher zu sehen.
Okay, dann wissen wir jetzt, wie die 17 Millionen zusammengekommen sind.
Naja, das heißt ja immer offiziell, da kommt kein Geld bei rum. Du musst halt tatsächlich, sind das halt so irgendwie so mündliche Absprachen. Irgendwie heißt es so, ey, können wir euer Produkt benutzen? Und dann sagen, ja, geil, wir freuen uns. Oder die sagen halt, nee, wir machen das nicht. Man, hinter der Hand weiß man halt schon, dass die halt sagen, ey, wir stellen euch das zur Verfügung, ihr kriegt
also die ganz Kohle klar, bei den Autoherstellern, du siehst ja Filme, wo dann nur Audi zu sehen ist oder nur Mercedes. Das ist auch immer klar, wie das gelaufen ist.
Tatsächlich so, dass Starbucks, die fanden das lustig, die haben diesen Gag verstanden, ne? Dass halt, ne, es geht ja um Konsum und so weiter und zu dem Zeitpunkt gab es halt wirklich an jeder Ecke in Amerika, in Deutschland war das noch nicht so schlimm, Starbucks. Und diesen Gag, den haben sie mitgemacht. Am Ende des Films, wer es nicht weiß, ist jetzt ein mild Spoiler, gibt es so ein paar... paar Explosionen und eine davon sorgt dafür, dass so eine riesige Kugel in so einen Coffeeshop reinrollt und den zerstört. Und das sollte eigentlich auch ein Starbucks sein. Und da haben aber die Chefs von Starbucks gesagt, ja, den Gag wollen wir nicht mitmachen.
Ach Gott.
Nee, das ist uns zu viel, weil und da hat dann Fincher gesagt, okay, ist jetzt auch egal. Und dann haben sie einfach eine Firma erfunden, die heißt Gratifico Coffee. Also quasi der Umsonst-Kaffee. Wenn man drauf achtet, dann, wenn man die Szene nochmal sieht, wenn diese riesige Kugel, der diesen Hang runterrollt und eben diesen Coffeeshop kaputt macht. Gratifico Coffee. Tyler Durden ist fünfmal zu sehen im Film, bevor er tatsächlich im Film vorgestellt wird. Mhm. Und zwar dreimal für jeweils ein 24stel einer Sekunde. Das macht so blip.
So, und dann wie, ist er so ganz wie man sagt, die ersten Coca-Cola-Werbungen, wo sie es ausprobiert haben, wo nur ein Zehntelbild eine Coca-Cola war und die Leute dann Coca-Cola bestellt haben.
Ja, so, oder was? Ganz kurz zu sehen, zum Beispiel am Kopierer in der einen Szene im Hintergrund, dann auf dem Flur beim Arzt und dann vor dem Haus, wo sich die Gruppe für Krebskranke trifft. Außerdem ist er auch auf dem, dann so richtig zu sehen, so mehrere Sekunden lang auf dem Rollband am Flughafen. Und er ist einer der Kellner in einem Präsentationsvideo, was im Hintergrund läuft, von einem Hotel, wo Edward Norton eincheckt.
Das sind die geilen Sachen, wenn man dann den Film nochmal guckt und dann auf sowas achtet und das dann sieht, diese sechsmal. Sechsmal hast du gesagt? Hammer.
Achso, fünfmal.
Fünfmal,
Ich weiß noch, wie es war beim ersten Mal. Ich habe ihn tatsächlich auch dann bewusst gesehen, weil mir ist was aufgefallen. Wie es erstmal, dachte ich so, was war das?
Da blitzt was?
Da blitzt irgendwas? Dachte ich so, okay, ist David Fincher, hier geht irgendwas ab. Aha. Gucke genauer hin.
Und du siehst Brad Pitt.
Und dann habe ich kurz gesehen, ich habe noch nicht hundertprozentig gewusst, dass es jetzt Brad Pitt ist, aber nachher, als er dann so auftaucht, dachte ich so, okay, alles klar, die haben Brad Pitt eingeblendet. Klar, geil. Und dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal gucken, ne, freust dich immer auf diese Szene, weil jetzt kommt er. Ein toller Gag. Meatloaf?
Ja, der spielt Dicke, ja mit, großartig. Der Dicke,
spielt ja auch mit und spielt es wirklich ganz toll. Mhm. Der spielt Bob, einen Berg von einem Mann. Und wie es so herrlich politisch unkorrekt im Film heißt, hat schöne Bitch-Tits. Ja, Film der 90er, wirklich, da hat man sich noch was getraut. Und spielt halt diesen dicken Menschen mit diesen großen Brüsten. Und die waren Teil von einem Fatsuit. Also Meatloaf war schon immer nicht gerade dünn, aber tatsächlich hat er so ein Fatsuit angehabt, damit er noch mächtiger wirkt. Und diese Brüste, die er hatte, die waren gefüllt mit Vogelfutter.
Ach, das ist ja ein Ding, weil ich dachte, der sah ja wirklich so aus.
Nee, so schlimm dann doch nicht. Okay. Und von diesem Fatsuit wurden zwei Anzüge angefertigt, einer mit und einer ohne Nippel. Weil David Fincher, der wusste nicht genau, ob das Filmstudio nicht vielleicht sagen würde, ja gut, wir verstehen den Gag, das ist alles in Ordnung, aber Nippel, das finde ich jetzt ein bisschen blöd, das sieht blablabla. Letztendlich fand ich es aber okay. Und da gab es dann andere Sachen, über die sich 20th Century Fox dann aufregen durfte. Und dazu gleich
mehr. Oder Starbucks.
Oder Starbucks. Es gibt im Film so drei Police Detectives, die da auftauchen und eine ganz bestimmte Sache machen. Möchte ich gar nicht spoilern. Die heißen Detective Andrew, Detective Kevin und Detective Walker. Und das ist wieder ein richtiger nerdy Insider-Gag. Es ist nämlich der Hinweis auf den Autoren von David Finchers 7. Aha. Andrew Kevin Walker. Und der hat auch am Fight Club-Skript so ein bisschen mitgearbeitet. Und deshalb heißen diese Detective Andrew Kevin Walker.
Cool.
Kleiner Gag. Zum Skript nochmal, Edward Norton, Brad Pitt und Fincher selbst haben an dem Drehbuch immer mal wieder so rumgefeilt. Norton macht es ja mal ganz gerne, dafür ist er ja berüchtigt, bekannt, dass er halt
aber
gerne...
Aber nicht beliebt.
Nicht unbedingt beliebt. Ich halte ihn für einen sehr, sehr genialen Mann. Also ich finde schon, wenn der Input gibt, sollte man auf jeden Fall mal zuhören, aber ich habe natürlich noch nie mit dem gearbeitet, ich weiß, wie anstrengend das halt wirklich ist, aber der tatsächlich schnappt sich gerne Drehbücher und sagt, Leute, ich habe jetzt diesen Charakter studiert, ich glaube, ich weiß jetzt genau, wie wir das machen, und Fincher hat es wohl damals, also so heißt es offiziell, gerne angenommen, aber dass eben halt auch Brad Pitt mit dran geschrieben hat. Und was ich auch super finde, dass ein gewisser Cameron Crowe, ein Kumpel von David Fincher, auch dran mitgeschrieben hat. Und Cameron Crowe ist der Regisseur von Jerry Maguire und Almost Famous und so. Also dieser hier, Jerry Maguire mit Tom Cruise, dieser Sportagentenfilm und sowas. Ne? Und Cameron Crowe, also super genialer Mann, hat auch mit am Drehbuch gearbeitet.
Krass.
Wie genial letztendlich das Drehbuch dann wurde, das genießen wir jetzt nochmal, und zwar anhand folgender Szene. Zwei hervorragende Schauspieler, wir müssen es einfach nochmal sagen, Edward Norton und Brad Pitt sprechen über unsere Gesellschaft.
Weißt du, was ein Plaid ist?
Ich glaube, eine Decke.
Eine kleine Decke. Nichts weiter. Wieso wissen Leute wie du und ich, was ein Plaid ist? Ist das unentbehrlich für unser Überleben, Jäger- und Sammlertechnisch betrachtet? Nein. Was sind wir eigentlich?
Tja, keine Ahnung. Konsumenten?
So ist es. Wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der allgemeinen Lifestyle-Obsession. Mord, Elend, Verbrechen. Solche Sachen interessieren mich nicht. Mich interessieren vielmehr all die Promi-Magazine und Fernsehen. 500 Kanälen, ein Namensschild auf meinen Unterhosen. Aspartam, Viagra, Olestra.
Martha Stewart.
Scheiße auf Martha Stewart. Martha poliert das Messing auf der Titanic. Es geht alles unter, Mann. Lass geschissen auf deine Sofagarnituren und auf die Strinne streifen musste. Ich sage, fühl dich nie vollständig. Ich sage, Schluss mit der Perfektion. Ich sage, entwickeln wir uns. Lass die Dinge einfach laufen. Das ist meine Meinung. Ich könnte mich täuschen. Vielleicht ist alles eine furchtbare Tragödie.
Nein, es ist nur Krempel. Tragödie und jetzt...
Jedenfalls hast du einen Haufen vielseitige Lösungen für modernes Wohnen eingebüßt.
Scheiße, du hast recht. Ich rauche nicht. Vielen Dank.
Geil, oder?
Ja, geil.
Geil. Wunderbare deutsche Synchronfassung, muss man einfach auch mal sagen. Richtig gut. Richtig gut. Er hat ja gerade gesagt, Martha Stewart putzt das Silber auf der Titanic.
Mhm.
Achtung, Fun Fact. Es gibt diese berühmte Szene in der Eishöhle im Film. Da sieht Nortons Figur einen Pinguin und der sagt zu ihm, gleite. Und dann gleitet er doch so weg, dieser Pinguin. Mhm. Sehr mystisch.
Ja.
Tolle Szene. Die Atemwolken, die sich da bilden in dieser Eishöhle wegen der Kälte, das sind, jetzt halten wir uns mal alle fest, recycelte CGI-Effekte. Und zwar aus einem Blockbuster. Aus Titanic.
Ach, die haben die benutzt.
Da haben die Special Effects-Leute von Fight Club halt gesagt, ey, ihr habt doch diese tollen Atemdampf gehabt da bei Titanic, können wir die Plates haben dafür und so. Und dann haben die gesagt, ja klar, hier kein Problem, ist dieselbe Firma.
Sehr geil.
Und dann haben die es genommen.
Bedanken und bedanken sich quasi in dieser Szene
und
für.
Und quasi, naja, also so habe ich das immer gesehen, ja. Dass es halt so ein Chapeau ist, so ein Danke, Leute, dass halt einfach kurz mal die Titanic damit einfließt. Ist das geil? Recycelte Spezialeffekte aus Titanic sind in Fight Club drin.
Cool.
So, wir haben es vorhin auch im Trailer gehört, wenn Norton auf dem Parkplatz sich das erste Mal mit Tyler Durden prügelt, da schlägt er mir aufs Ohr, ne? Und das sagt, hey, du hast mich voll aufs Ohr geschlagen. Und geplant war tatsächlich eigentlich so ein leichter Schlag gegen die Schulter. Aber kurz bevor die Kameras, bevor sie gerollt sind, wie man so schön sagt, hat David Fincher Edward Norton beiseite genommen und hat zu ihm gesagt, also hat ihm ins Ohr geflüstert, hau ihm mal richtig aufs Ohr. So richtig volles Ballett aufs Ohr. Und die Reaktion von Brad Pitt im Film ist echt.
Geil.
Das ist einfach echt.
Das wollte ich dich nämlich noch fragen. Jetzt hatten die also Boxtraining, der hat sich die Zähne extra ruiniert für den Film. Und da wollte ich fragen, tat es denn auch mal wirklich weh? Und das beantwortest du gerade.
Tatsächlich. Klar wurden die Kämpfe halt richtig choreografiert und so weiter. Und halt, da haben sie natürlich mit Soundeffekten und so weiter gearbeitet. Dafür war der Film auch für einen Oscar nominiert, halt für die Soundeffekte. Aber gekriegt, glaube ich, hat er letztendlich dann leider die nicht. Hat er nicht. Aber in dieser Szene, das ist echt, der haut der
Edward Norton Brad Pitt mal voll einen aufs Ohr bekommen.
Volles Pfund aufs Ohr und Brad Pitt, also nicht die Rolle Tyler Durden sagte, sondern Brad Pitt sagt, Alter, du hast mir voll aufs Ohr gehauen. Aber die machen sofort weiter.
Mhm.
Weil auch Brad Pitt, der ist ja so, der ist ja wirklich ein genialer Schauspieler. Er hat sofort gepeilt.
Okay, das ist gut.
Das passiert hier nicht aus Versehen. Ob das jetzt Edward Norton sich ausgedacht hat oder David Fincher, das ist in der Sekunde scheißegal. Er weiß, damit kann er arbeiten. Und diese Reaktion ist echt. Und wenn man das weiß und diese Szene nochmal guckt, macht es nochmal einen Ticken mehr Spaß.
Tausend Sachen jetzt schon zu entdecken.
20th Century Fox, ausführende Produzentin Laura Ziskin, wollte, dass ein Satz aus dem Originaldrehbuch geändert wird. Und zwar heißt es schon in der Buchvorlage, nachdem Marla, ne, Marla Singer und Tyler Durden Sex hatten: "Oh Tyler, ich will eine Abtreibung mit dir." Okay. Also die wollten, dass das rauskommt, dieser Satz.
Ja gut,
die Ziskin hat gesagt, das ist zu hart, das ist kacke, das kann man nicht machen und so mit Abtreibung und so, das ist blöd. Und David Fincher meinte, okay, kein Problem, aber folgendes, der Deal ist, ich ändere den Satz nur genau einmal und ihr müsst die andere Version nehmen. Oder wir nehmen die alte, also wirklich. Also...
Und was ist dann geworden? Weil irgendwas
und,
mit Abtreibung war doch.
Ziskin meinte, okay, Deal, wir machen das so, du musst den ändern, wir werden auf gar keinen Fall Abtreibung nehmen, du musst ihn ändern, aber okay, wir nehmen die Änderung. Und so wurde der inzwischen berühmte, unangenehme Satz geboren: "So bin ich nicht mehr gefickt worden seit der Grundschule."
Also es sollte schockieren, so.
Genau. Und ja. Fincher präsentiert diesen Drehbuchsatz und Laura Ziskin sagt, okay.
Und er sagt, bing, bing, bing,
leider. Danke fürs Mitspielen. Krass, also das ist schon, der Film ist nicht umsonst ab 18 gewesen damals. Also das ist, war krass.
Das ist krass, ja.
Apropos krass, Jared Leto, ne, 30 Seconds to Mars und inzwischen auch Oscar-Preisträger, ne, hier und dort hat er mitgespielt, ist im Film auch mit dabei, einer seiner früheren Rollen. Der spielt als Engelsgesicht, ist er im Film mit dabei, das ist die offizielle Bezeichnung für seinen Charakter. Und da gibt es einmal diese Szene, gibt es quasi dieses Exempel, was statuiert wird von Edward Norton, dass der Engelsgesicht halt völlig blutig prügelt. Und das ist im Film schon schlimm genug. Also er haut ihn richtig kaputt und es ist unangenehm und schlimm und er macht ihn halt hässlich. Er will, wie er es auch im Film sagt, er will was Schönes zerstören. Die Originalszene war so unerträglich blutig, so schlimm und eklig, dass Fincher, das musste er rausschneiden. Da hieß es, das ist zu schlimm, da wird der Film gar nicht freigegeben und sorry, wir zensieren das, das müsst ihr weglassen. Und am Tag des Drehs haben auch sämtliche Crewmitglieder Jared Leto gemieden.
Weil das
so, diese Maske, was er aufhatte, dieser Spezialeffekt, dieser praktische Effekt, so eklig aus, also Nase war so aufgespalten
und drunter und
Knochen und welches Glibber und so, und es sah so eklig aus, dass keiner wollte
hingucken,
alles immer so schnell an ihm vorbeigerannt. Der arme Jared. So.
Super Maske, würde ich mal sagen.
Super Maske. Auf der Blu-ray-Version zum 10-jährigen Jubiläum des Films erscheint lustigerweise das Menü für die romantische Komödie Never Been Kissed ungeküsst. Ist so eine romantische Komödie mit Drew Barrymore.
Ist das ein,
du machst die Blu-ray rein und dann kommt dieses Menü für Never Been Kissed.
Das ist ein Bug oder gewollt?
Und du denkst, was ist denn jetzt los? Und nach irgendwie 10, 15 Sekunden kommt das richtige Menü von Fight Club. Ungeküsst war auch 1999, kam im selben Jahr raus.
Okay.
Das fand David Fincher wahnsinnig
total lustig.
Das fand David Fincher lustig. Es war seine Idee. Er hat gesagt, lass uns das mal machen.
Ungeküsst und in die Fresse.
Ja, und angeblich haben auch viele Leute die Blu-ray wieder zurückgebracht, weil die halt schon nach fünf Sekunden es ausgemacht haben oder gar nicht mehr richtig hingeguckt haben und sowas, haben sie sofort rausgenommen. What the fuck? Und haben halt irgendwie und dann mussten die Leute, dann gab es auch so Schilder, die in den Läden aufgehangen wurden, so, ja, es gibt einen Gag, den wollen wir
nicht verraten. Watch it 15 seconds.
Es gibt einen Gag auf der Blu-ray, den wir ihnen nicht verraten wollen, aber es ist alles in Ordnung.
Achtung, ein Gag.
Ach, dieser David Fincher. So, wie schon erwähnt, kam der Film anfangs gar nicht gut weg. Nicht bei Kritikern und das ist nicht beim Publikum.
Ding, ja.
Das ist schon wirklich nicht schön. Die
Besetzung, die Idee, die Bilder, der Twist, der einen ja wirklich umhaut.
Ja.
Ich verstehe das nicht.
Die Leute keinen Bock. Ich glaube, hat es mit dem Millennium-Bug zu tun oder sowas, dass sie 1999 die Leute irgendwie gedacht haben, so, ja, das Leben ist irgendwie, wir werden alle sterben, jetzt will ich nicht auch noch einen zynischen Film drüber.
Das Lebensgefühl zu der Zeit kann schon sein.
Vielleicht kam er einfach, ist ja manchmal so, du kannst die beste Idee aller Zeiten haben und dann verpufft's einfach und irgendwie keiner geht dann rein oder, ja. Oder die falsche Person macht die falschen Kommentare. Dazu kommen wir jetzt. Die, genau, damals,
es gibt ja auch einen Zeitgeist, der vorherrscht.
Genau, ne? Genau. Die damals berühmte TV-Moderatorin und Schauspielerin Rosie O'Donnell, die hat zum Beispiel in ihrer Talkshow damals das Publikum tatsächlich gewarnt, in diesen Film zu gehen. Die hat ihrem Millionenpublikum in Amerika gesagt, dieser Film ist furchtbar, ich habe während der Pressevorführung, eine Vorabvorführung, ihr habt es gesehen, das ist alles Kacke, guckt euch das nicht an. Und, jetzt kommt's, sie hat live in ihrer Show, im Fernsehen, den Twist verraten.
Das ist ja wohl zweimal grauenhaft. Wurde die belangt?
Wurde nicht, was willst du machen?
Da kannst du verklagen.
Brad Pitt, ich glaube bis zum heutigen Tag, jedenfalls jahrelang, hat er das, er hat immer gesagt, unverzeihlich, unverzeihlich.
Unverzeihlich.
Das fand er so schlimm. Ich weiß nicht, ob die inzwischen ihren Frieden gemacht haben. Die Rosie,
das ist auch unverzeihlich.
Wer war das damals? Wolfgang Neuss, der hat da auch irgendwelche Sachen verraten im Fernsehen.
Ja, es hat auch jemand verraten, dass Happe Kerkeling schwul ist, das war der...
Braunheim.
Frauenheim, genau.
Okay, ein bisschen eine andere Nummer, aber zum Beispiel RTL, ist ja auch so. RTL hat ja doch Twin Peaks gezeigt und bei Sat.1 haben sie verraten, wer Laura Palmer ermordet hat. So, weißt du, so eine Geschichten. Gab immer irgendwelche Idioten, die der Meinung waren, okay, dann wollen wir auch Schlagzeilen haben, dann verraten wir einfach, wer der Mörder ist. Rosie O'Donnell hat halt den Twist verraten in Fight Club. Blöde Kuh. So. Das Budget für den Film hat sich damals, ja?
Wie, Rosie O'Donnell?
Rosie O'Donnell.
O'Donnell. Hm. Was sagt ihr denn heute dazu? Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten im Nachgang.
Naja, sagen wir mal so.
Nicht erfolgreich, sondern
Fight Club, inzwischen Kultfilm und bei den 100 besten Filmen aller Zeiten dabei. Edward Norton, glaube ich, naja, okay, dem geht's, glaube ich, auch ganz gut. Der macht ja immer noch das ein oder andere, dreht hier und dort einen Film. Und Brad Pitt, Megastar, Weltstar. Und wo ist Rosie O'Donnell?
Genau.
Also von daher.
Hat sich die Geschichte selber erledigt.
Ja, hat sich die Geschichte selber erledigt. Das Budget für den Film belief sich damals auf 63 Millionen Dollar. Und das Einspielergebnis waren tatsächlich nur 100...
Minus 17.
Mhm. 101,2 Millionen Dollar.
Also ist der gerade so durchgegangen für die Produzenten?
Ja, so. Misserfolg. Ja. Einfach, wenn du 63 Millionen Dollar Budget hast, dann kommen dann noch Werbekosten dazu und so, dann machst du die Promotour und weiß ich was alles und dann bist du mal ganz schnell bei 100 Millionen insgesamt und 101 Million ist halt einfach nichts. Aber inzwischen, wie gesagt, ist er zum absoluten Kultfilm gereift und ich fand den schon immer genial.
Ich auch.
Und ich habe den so oft geguckt. Ich habe auch den Soundtrack rauf und runter gehört von den Dust Brothers. Genialer Soundtrack.
Gerade auch. Das ist super.
Ja,
auch,
ne? Genau, am Ende dann halt hier die Pixies, ne, mit Pixies, ja. Where Is My Mind. Ne? Ja. Einfach genial. Alles der Film ist streckenweise sehr unangenehm, aber das soll es ja halt auch sein. Ist brutal.
Also
ist Film, aber,
der Fight Club heißt, der ist unangenehm.
Ist aber auch wahnsinnig lustig. Wahnsinnig
ja,
lustig.
Ja.
Also, wirklich
lustig, überraschend.
Wirklich alles sehr drin. Viel zu lachen. Also es sind jetzt nicht vielleicht gerade die Coitus-Gags, die wahnsinnig lustig sind. Da mag es einfach das Lachen im Halse stecken bleiben. Aber es gibt ansonsten... Und Brad Pitt einfach, dass der damals nicht irgendwie 20 Oscars dafür gekriegt hat. Ich weiß auch
es
nicht.
Es ist wirklich unverständlich. Mhm. Und ich meine, Fincher hat davor, wie du schon sagtest, The Game und 7 gemacht. Also da war der ja schon auf dem Tableau. Das war ja nicht sein erster Achtungserfolg. Ich verstehe das nicht.
Genau. Ich sag's nochmal, ich fand den schon immer genial. Auf Platz 66 bei unseren 100 besten Filmen aller Zeiten, David Finchers sozialkritischer Schlag in die Gesellschaftsfresse,
Fight Club.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Ausgabe nach der Sommerpause. Hurra! Schön, dass wir wieder da sind und schön, dass Sie, ihr, du wieder dabei seid. Feedback gerne per Mail, gerne immer an kontakt@podcast-1.com. Und das war schon halt die 22. Folge, ne?
Muss man auch mit mal sagen. Platz 66, ja, genau. So eine Schnapszahl ich heute.
Ach, das findest du schön, ja? Platz 22 und Folge 22, Platz 66, ja, Schnapszahl. Muss
kurz mal erwähnen.
Ja, muss immer einen guten Grund, ja. Guten Grund geben.
Ein Schnäpschen zu trinken.
Es ist einfach schön, wieder dabei zu sein. Wir wünschen euch viel Vergnügen bei dieser und allen anderen Episoden. Und in der nächsten Ausgabe, da geht es dann um ein französisches Mädchen, das die Kinoleinwände der Welt und die Herzen des Publikums in einem zauberhaften, herrlich merkwürdigen Sturm erobert hat.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.